man macht ja das, was man kann oder was man ist und man denkt nicht nach oder reflektiert nicht, dass man jetzt was verändert.
Der hat irgendwann gesagt, er lernt Instrument und ich habe gesagt, ich mag auch.
Eine ganz tolle Frau ist nämlich meine Mama.
Durch das, dass ich so viel Musik gespielt habe und mich eigentlich nichts anderes interessiert hat, vor allem die Schule nicht.
Mit dem ersten Ventil konnte ich sehr gut draufdrücken.
Wenn das da reicht, dann
ja, das reicht.
Ist ja okay.
Und die Erwartungshaltung ist ja auch groß, wenn du Labras Panda mal live gehört hast, dann erwartest du ja auch das, was du da erlebt hast, auf einem physischen Medium. Und das ist halt wirklich eigentlich nicht möglich.
Du hast schon mal los, Weber. Ne? Weber war der andere Weber.
Na, du bist jetzt der Weber, weil der andere Weber Berg ist.
Ab sofort der Weber.
Du weißt, die Sendungszeit tickt.
Du weißt, ich kann hier schneiden, wie ich will.
Hallo wieder einmal an alle und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Gewa Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ich darf heute endlich mal wieder zwei Gäste begrüßen. Beide spielen Trompete und tun das unter anderem bei Labras Banda, einer Band, bei der sich die Medienlandschaft schon schwer tut, ihren Musikstil zu beschreiben. Von neuer Volksmusik, Sitzbank-Techno, Balkan-Funk-Brass oder Alpen-Jazz-Techno ist da die Rede. Da hilft nur, selber reinhören. Beide Gäste haben ihr Instrument studiert, allerdings auf unterschiedlichen Wegen. Beide haben nicht nur Band, sondern auch eingehende Orchestererfahrung. Beide sind natürlich auch noch neben Labras Banda musikalisch unterwegs und beide kommen aus Bayern. Und das hört man auch. Mundart-Fans, viel Vergnügen. An einem geheimen Ort in Bayern haben wir uns auch getroffen, um mit gebührendem Abstand über die Arbeit bei Labras Banda zu sprechen, aber auch darüber, wie wichtig Tradition und Veränderung sind, wie selten sie in Labras Banda Songs zweimal das gleiche spielen und warum einer von ihnen weder Geheimagent noch UNO-Generalsekretär geworden ist. Und übrigens haben sie einiges dafür getan, meinen Podcast zu hacken und hier heimlich selbst die Moderation zu übernehmen. Aber hört selbst. Herzlich willkommen, Corbinian Weber und Jörg Hartl von Labras Banda.
Havi Deri.
Servus. Also ich bin der Jörg.
Und ich bin der Corbi, wie man hört.
Oh, das ist super. Ich hatte mir fest vorgenommen, euch gleich zu Anfang mal zu bitten, weil ich habe schon mal ein Gespräch mit zwei Menschen geführt und mir wurde später gespiegelt, dass es für die ZuhörerInnen recht schwierig ist, rauszufinden, wer ist. Und deswegen wollte ich euch bitten, eine Stimmprobe abzugeben. Das habt ihr direkt schon gemacht.
Wahnsinn. Du, dann machen wir es doch gleich nochmal. Ich bin der Corbi.
Servus, ich bin der Jörg.
Ja, ich bin der Ben. Großartig. Vielen Dank. Sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn... Oder von 0 bis 10. Wenn Tradition 0 ist und Veränderung ist 10, bei welcher Zahl seid ihr?
5.
5.
Das ist sehr diplomatisch.
Ist die 5 genau die Mitte, oder? Oder 4?
Nee, von 0 bis 10 ist die Mitte woanders.
Das ist ja eigentlich bei 4,5 dann, oder?
Nee, mehr.
Na, mehr.
Aber wir haben ja Musik studiert und nicht Mathe.
Ich glaube, wir sind ziemlich in der Mitte. Weil ich persönlich finde Kulturerhaltung wahnsinnig wichtig, aber auch die Weiterentwicklung von dem, was da ist, ist, glaube ich, ganz eine wichtige Sache einfach, dass das, weil sonst wäre ja seit Jahrtausenden Stillstand.
Wo fängt es für euch an, dass man etwas verändern sollte?
Es verändert sich ja eh ständig was. Also das ist ja nicht so. In der Musik verändert sich ja ständig was. Wenn man jetzt heute Mozart anhört, dann klingt der anders, als er zu Mozart geklungen hat. Instrumente sind anders, die Zeit ist schneller geworden, die Stimmung ist höher geworden, weil wir haben ja vorhin auf 441 eingestimmt, damals war es weniger. Also man kann das ja nicht, ich glaube, Veränderung merkt man ja immer nicht so. Man setzt sich ja nicht hin und sagt, heute verändere ich was. Ich mache mal, da sage ich, statt einen Kamillentee, einen Pfefferminztee.
Aber das ist ein großer Punkt, wo ich auch noch was dazu sagen möchte.
Bitte.
Also so diese gewollte, grobe Veränderung, die finde ich auch nicht gut. Also ich glaube, wahrscheinlich ist die Umwelt um einen rum schon genug Inspiration, dass aus dem, was besteht, schon was Neues entsteht.
Aber ihr gehört ja nun schon auch mit zu den Leuten, die sehr bewusst Dinge verändern. Also wenn ich mir beispielsweise eure Bandaktivitäten angucke. Jetzt,
das ist alles nur so passiert. Das ist ja nicht so, dass man sich an den grünen oder gelben Tischen setzt und sagt, ah, heute wird die Welt neu entdeckt oder so. Man macht ja das, was man kann oder was man ist. Und man denkt nicht nach oder reflektiert nicht, dass man jetzt was verändert. Also da muss ich dem Korbi komplett recht geben. Also man ist einfach so, wie man ist. Und dass es andere als Veränderung für ihr persönliches oder was auch immer sie ansehen, dann ist es für die Veränderung. Aber wir verändern nicht.
Also die Volksmusik war ja lange auf 1-4-5-1, also so
Tonika,
stufenmäßig aufgebaut. Und irgendwann plötzlich hat man mal vielleicht eine sechste Stufe eingebaut und ist aber eigentlich so dem Prinzip der Volksmusik trotzdem treu geblieben. Ist jetzt das schon eine grobe Erneuerung oder nicht? Oder einfach nur was ausprobieren? Ich glaube, was wir probieren zu machen, ist einfach, also das Resultat, was rauskommt, das muss uns gefallen. Was dahinter steht, ist es eigentlich zweitrangig.
Wir haben jetzt einfach dich unterbrochen, weil du wolltest wissen, ob wir verändern. Wir verändern gar nicht, oder?
Nein. Also
wir sind vom Thema schon wieder abgeschwiffen.
Vom Thema abschweifen ist großartig. Das ist super. Das ist das Konzept dieses
Gesprächs. Also wir sagen 5. Die Antwort war 5.
Ja, also ich glaube, es muss einfach passieren und es muss, wie ich schon gesagt habe, uns ist immer wichtig, das Ergebnis muss uns selber gefallen. Und solange es uns nicht selber gefällt, bringen wir auch nichts an die Öffentlichkeit.
Und welche Rolle spielt dann das andere Extrem, also Tradition dabei? Du hast gerade zu Anfang schon gesagt, Corbinian, dass du es wert findest, gewisse Dinge zu erhalten. Wo ist für euch Tradition
wir
wichtig?
Wir kommen da ja her, gell?
Ich bin zum Beispiel im Trachtenverein aufgewachsen. Ich war recht jung bei der Musik dabei, ja, aber davor beim Trachtenverein und ich möchte schon, dass meine Kinder auch dann, wenn es soweit ist, in den Trachtenverein gehen, weil es sind halt bestimmte Werte, die übermittelt werden und ich möchte schon gern, dass sie zumindest lernen, wie die Tradition früher war, ob es noch genauso praktiziert wird oder nicht, ist jetzt zweitrangig, aber ich habe Trachtenverein super gefunden und auch Blasmusik daheim.
Ja, ich komme aus der Feuerwehrblaskapelle. Und wir haben natürlich klassische Märsche und Polken und sowas zum Besten gegeben. Wahrscheinlich auch schon verändert, weil wir haben das so gespielt, wie wir dachten, dass man es spielt. Ich glaube, Tradition gehört schon dazu und deshalb hat es uns ja auch irgendwann zu einem Musikstudium getrieben.
Vielleicht ist die Veränderung von Tradition auch so, dass das eine eigene Auslegungssache ist und man macht es einfach so, wie es selber am besten vorkommt.
Also würdet ihr sagen, man muss, um was zu verändern können, das zu Veränderte erstmal erlernt haben? Also
genau.
Man kann keine Tradition verändern, ohne nicht die Tradition einmal erlebt zu haben.
Zumindest Umrisse der Tradition erlebt zu haben.
Also man kann eh nicht alles genau wissen und ja, man muss aber schon die Tradition wissen. Meine Mama zum Beispiel, eine ganz tolle Frau ist nämlich meine Mama. Und ich habe mal eine 4 in Geschichte gehabt und habe gesagt, das geht ja nicht, dass man in Geschichte einen 4er hat. Du musst wissen, wo du herkommst. Und dann dachte ich mir, das ist ja scheißegal, was ich einen 4er habe. Deutsch wäre ja nicht so schlimm gewesen oder in Mathe. Aber Geschichte hat gesagt, das ist. Und sie hat ein bisschen recht. Also man muss schon wissen, wo man herkommt. Und man muss auch mal einen Walzer vernünftig spielen können, oder? Oder eine Polka, also man muss es zumindest mal erlebt haben. Und man muss ein bisschen Musikwissen haben oder egal was. Also
ich glaube, also wenn man es mal mit einem anderen Beruf, Architektur zum Beispiel, vergleicht, bevor ich ein super modernes Haus entwickle, werde ich erst einmal die Grundzüge wissen müssen, wie man einfach Wände und ein Dach richtig aufstellt.
Ja,
das und ist so, glaube ich, ist es mit der Kultur auch.
Ja. Also das ist ein vernünftiger Unterbau. Wir haben nämlich vorhin, das weißt du nicht, oder ihr vom Empfangsgerät, wir haben über Häuser bauen geredet, gell? Und dass der Keller, man kann ihn nicht mehr hinterher bauen. Schwierig. Ja. Also es ist schon.
Nee, das kann ich sagen. Mein Haus ist nicht unterkellert. Ich hätte so gerne einen Keller, aber der Zug ist abgefahren.
Siehst du? Ich habe auch einen ganz kleinen Kellerraum und der schönste Kellerraum der Welt für mich natürlich.
Natürlich.
Aber es ist schon wichtig. Also ich glaube, also so ein Fundament, so eine Basis, auch ob es jetzt ein Keller ist oder ob es wirklich ist, dass man weiß, was man früher mal gespielt hat oder wie das klingen könnte oder hätte können, sein können, dürfen. Ist schon wichtig.
Lasst uns doch mal über eure erlernten, also über die Quellen eurer erlernten Traditionen sprechen. Lasst uns mal darüber sprechen, wo ihr jetzt eigentlich herkommt. Ihr spielt ja nun beide, ihr seid beide Trompeter, was ja nun mein Instrument ist, ist hier im südsprachigen Raum noch sehr verbreitet ist, Gott sei Dank. Tatsächlich muss ich sagen, ich komme aus dem eher Norden Deutschlands.
Was habt ihr denn da oben?
Na, so, was man so kennt, Schlagzeug, Gitarre.
Schlagzeug,
so,
ne?
So.
Junge,
jo.
Lern Schlagzeug.
Ja, es ist aber tatsächlich so, ich habe das ist mir schon mal aufgefallen, also ich selber bin jetzt in meiner praktischen Musikausbildung überhaupt nicht blasmusikaffin, also ich kann überhaupt nichts mit Blasinstrumenten praktisch anfangen, aber ich finde, also gerade Trompete zum Beispiel, weil ich auch schon häufig mit tollen Trompetern zusammengespielt habe, wirklich ein großartiges Instrument. Es ist aber trotzdem so, bei mir in der Gegend, wenn jemand, also auch gerade wenn ein Kind die Trompete erlernt, wird es schon häufiger gefragt, ach wieso denn, als ein Kind das Klavier lernt. Wie war das bei euch? Also so ein bisschen haben wir es ja schon rausgehört. Jörg, bei dir war es die Feuerwehr, die dich ans Instrument gebracht hat?
Ja, ganz anders. Mein Papa kommt vom Akkordeon und ich fand das immer ganz toll, wie ich wirklich so ein Hosenscheißer war. So mit zwei, ich kann mich daran erinnern, dass er immer Akkordeon gespielt hat. Es war fantastisch. Der hat so Tangos gemacht und auch unterrichtet und hat ein Akkordeonorchester gehabt und das fand ich schon ganz toll, Akkordeon. Und dann hat er aber irgendwann, der ist gelernter Schlagzeuger und hat dann aber eine Blaskapelle geleitet, also dirigiert. Und da war natürlich irgendwie der Weg schon klar, dass man da sich was sucht. Oder dass es einfach toll ist oder einen anspringt.
Und wieso dann die Trompete?
Naja, die hat im Vergleich zum Schlagzeug viele Vorteile.
Man kann sie tragen.
Man kann sie tragen, sie glänzt. Obwohl, als ich das gelernt habe, war die echt schwer. Also den Koffer zu heben mit den 2,5 Kilo, danach war ich echt platt.
No, und auch schwer zu spielen, muss man ja wirklich sagen.
Ja, ne? Aber erstmal rein physisch war das schon anstrengend, nur den Koffer zu tragen.
Bei aber gewissen Leuten ist natürlich auch der Trompetenkoffer in der Relation zur Größe ein bisschen
ja, anders genau, als bei denen. Ja, relativ ähnlich. Also wir waren quasi gleich hoch. Ja,
warst du als Kind auch schon ein bisschen kleiner als die anderen?
Ich war immer kleiner als die anderen. Ich komme aus der Oberpfalz und wir hatten einen harten Winter, da ist man nicht so gewachsen.
Kleiner dafür breiter.
Ja, genau. Was ja bei dir nicht zutrifft.
Aber wieso dann die Trompete?
Weil die Trompete ist toll ist.
Ja.
Also ich fand, es war damals golden und shiny und es ist toll. Und damals gab es noch Fernsehempfang und damals hat Walter Scholz im Fernsehen gespielt. Das war ein Trompeter, für die es nicht wissen. Der hat echt toll Trompete gespielt. Horst Fischer, aber der war da schon tot. Ja.
Wie alt warst du da?
Als der gestorben ist, lebte ich noch nicht bei Horst Fischer, aber wie alt war ich, als ich angefangen habe? Sechs. Erste Klasse.
Mhm. Und dann hast du ja auch, also ich meine gelesen zu haben, dass du dann im Laufe deiner Schulzeit auch Trompetenunterricht hattest?
Nee.
Kein Trompetenlehrer?
Nee. Ich hatte im ersten Jahr hatte ich bei einem Trompetenlehrer Trompetenunterricht und der ist dann gestorben. Und dann habe ich mir das selber beigebracht.
Genau, dann hast du erstmal autodidaktisch weitergemacht. Genau.
Und mein nächster Lehrer war dann aber schon mein Professor.
Ja. Dein nächster Lehrer war schon dein Professor. Dazwischen kam noch der Wehrdienst, ne?
Ja, da kam der Wehrdienst.
Da hast du auch gespielt, da warst du im Musikchor.
Musikchor Neubiberg.
Ja, ausgezeichnet wohlgemerkt.
Ausgezeichnet habe ich dann natürlich Trompete gespielt.
Ja, du wurdest auch ausgezeichnet tatsächlich. Also das heißt, da kannst du schon nicht so ganz unfit gewesen sein.
Nee, und ich war sehr gut. Mit dem ersten Ventil konnte ich sehr gut drücken.
Wenn das da reicht, dann ist, das reicht. Ist ja okay. Dann kam der Entschluss zum Studium. An der Stelle würde ich mal kurz zu Corby rübergehen.
Ja, bitte.
Weil der muss ja auch mal irgendwann angefangen haben. Wieso? Und ich meine auch mit sieben.
Trompete,
genau, Corby. Tatsächlich.
Ich bin mit meinem Großcousin eigentlich zusammen aufgewachsen und von dem der große Bruder, also quasi der andere Großcousin, der hat irgendwann gesagt, er lernt Instrument und ich habe gesagt, ich mag auch. Und dann war es so, dass mein Nachbar gerade aufgehört hat bei der Musik und da ist ein Flügelhorn rumgelegen und dann hat der Günther gesagt, ja, nimm doch meins und dann war es geschehen. Sieben, glaube ich. Also ich habe noch nicht lesen können, weil meine Mama hat mir immer vorlesen müssen, was ich machen muss. Und
also einfach, weil es da lag. Du wolltest ein Instrument lernen und da lag halt das Flügelhorn und deswegen ist es
das geworden. Das ist beim Nachbarn halt gerade da gelingen und war frei und es hat sich dann...
Wie die Jungfrau zum Kind.
Ja, es hat sich dann als passend rausgestellt. Also ich habe mich dann als Bub gar nicht so blöd angestellt damit. Und ich habe das große Glück gehabt...
als großer Bub spielt er immer noch fantastisch.
Ich habe das große Glück gehabt, dass die anderen, die wo so gleichzeitig angefangen haben, die waren alle so 4, 5 Jahre älter als ich. Also ich habe meine ersten Auftritte mit 8, glaube ich, gespielt. Also regelmäßige, waren jetzt keine Konzerte, aber halt so im Biergarten oder Geburtstagsfeiern.
Na und mit 9 dann ja auch schon im europäischen Ausland.
Also. Genau, mit 9 haben wir gefragt worden, mit dem Deutschen Alpenverein nach Italien und nach Slowenien zu fahren.
Also genau. Quasi erste Tour mit 9, das muss man erstmal
quasi
machen.
Genau.
Du hattest aber Unterricht?
Ich hatte Unterricht und habe einen Lehrer gehabt, der sehr auf mich geschaut hat. Der hat sich echt abido und hat mir geschaut, dass ich bei so Wettbewerben mitmache.
Weil er dachte, auf den muss man aufpassen oder aus dem kann was werden?
Das habe ich wohl nie beide gefragt,
weiß
ich
nicht. Oder beides, ja.
Nein, also es hat. Ich habe, wie gesagt, das Glück gehabt, dass ich halt durch das, dass die anderen ein bisschen älter waren und relativ schnell dann so eine kleine Musik dann da zusammengewürfelt war, habe ich irgendwie echt gut Anreiz zum Üben gehabt und wir haben ziemlich viel gespielt damals schon.
Ja, und dann kam nach Entwicklungen, die halt so kommen, Schule erstmal beenden und so weiter, kam bei euch beiden irgendwann zu verschiedenen Zeitpunkten der Entschluss, so, jetzt mache ich das richtig, jetzt studiere ich das. Habt ihr auch beide gemacht. Jörg, du in München, ne?
Mhm.
Und du warst...
Ich war so eine Art Jugendstudium bei
Innsbruck, ne?
Ja, genau. Zuerst war ich bei Malte Burber, habe ich da Unterricht gehabt in Mainz. So mit 15, 16 so rum. Und dann bin ich nach Innsbruck gegangen.
Mhm. Da habt ihr auch beide erfolgreich examiniert. Also Corbinian, du hast ein Konzertexamen.
Mhm.
Du, Jörg, hast erst ein Lehrerdiplom gemacht, glaube ich.
Ja, genau.
Und dann knappes Jahr später nochmal ein Jazzdiplom.
Genau.
Wenn man an so ein Studium rangeht, steht da vorher eigentlich auch die Entscheidung, jo, das mache ich jetzt, das mache ich auch beruflich. Was ist das für ein Moment, also für ein Punkt? Was geht einem da durch den Kopf, wenn man sagt, okay, ich spiele, also Trompete, das ist es, Musik, das ist es, das mache ich jetzt beruflich. Ich weiß, von Jörg gibt es die schöne Geschichte, dass er das seinen Eltern kundgetan hat und seine Mutter wortlos aufgestanden ist, rausgegangen ist, wiederkam und sagte, die in der Bank, die stellen dich an.
Ja, genau.
Da hat sie einfach mal nicht recht gehabt.
Nee, aber wenn du jetzt auf mein Konto schaust, dann hätte sie recht gehabt.
Okay. Ja, wie ist das jetzt so? Also, wie sehen deine Eltern auf deine Karriere dann letztendlich? Sind sie gut damit?
Eltern und meine Karriere. Also, neulich hat meine Mama gesagt, das ist aber jetzt schon 3 Jahre her, hat gesagt, du bist noch nicht 40, jetzt kannst du noch was Gescheites lernen.
Tatsächlich.
Das hat meine Mama gesagt. Und mein Papa hat sich dann rausgehalten.
Okay.
Aber die Frage war ja ganz anders, wie wir zu dem Studium kamen.
Eigentlich war die Frage, wie ihr zu dem Gedanken der Professionalisierung gekommen seid. Ja.
Ich glaube, ich kann jetzt nicht von Corby sprechen. Bei mir war es ja so, dass man ja, also ich war dann auch relativ früh in Blaskapellen und so kleine Gruppen mitgespielt und man hat eigentlich nichts anderes gemacht. Also das ganze Jahr war einfach, dass man Musik macht. Und irgendwann musst du dich ja entscheiden, was du dann machst. Und ich war gar nicht so schlecht, zumindest für das, was ich damals konnte. Und dann war es einfach so, dass man irgendwann runter reduziert und sagt, eigentlich kann man nichts, außer in dieses Horn reinzublasen.
Einzige Option.
Das war bei mir, ich habe mich schon auch noch, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ich habe mich dann irgendwann mal als Geheimagent beworben. Beim BND.
Das habe ich gelesen, das musst du mal ganz kurz. Ja, also entschuldige, Corby, wir kommen auch gleich wieder zu deinem Entschluss, aber die Geschichte mit der Bewerbung als Geheimagent und noch, es war noch irgendwas.
Ja, UN-Generalsekretär.
So.
Das waren meine 2 Bewerbungen, die nicht geklappt haben, aber an der Hochschule, die hat dann gegengehauen.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, du hast ernsthaft eine Bewerbung als Geheimagent.
Ich habe mich beim BND beworben, weil es lief damals ein James-Bond-Film im Kino, den habe ich mir angeschaut und dachte mir, man hatte eh nicht gewusst, was man werden soll. Ja, das könnte es werden und das und das. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist genau das, was du willst. Schöne Frauen, schnelle Autos, wobei wir heute nicht über Frauen reden. Und der kann immer alles. Weißt du, der ist in Russland, ich verstehe Russisch, er ist in Hawaii, ich verstehe die Sprache, also super. Und ich habe mich ein bisschen als James Bond gesehen, sehe ich mich immer noch manchmal.
Und hast du ein Ablehnungsschreiben bekommen?
Ja, ich habe ein Ablehnungsschreiben von BND bekommen.
Also ist mal abgesehen davon, dass du abgelehnt wurdest, aber du hast doch wirklich ein Ablehnungsschreiben bekommen?
Die haben gesagt, ich habe mich gesagt, ich würde gern Agent werden. Wahrscheinlich, weil dieses Abitur einen nicht aufs Leben vorbereitet. Weißt, da musste mal, haben gesagt, ich muss einen tabellarischen Lebenslauf schreiben und dann bist du in der 11. Klasse und weißt nicht, was es ist. Und dann dachte ich mir, Mama, was ist der tabellarische Lebenslauf? Sag so, was du halt bis jetzt gemacht hast. Und dann habe ich das hingeschrieben, Grundschule, Gymnasium. Und dann habe ich noch oben Kindergarten hingeschrieben und das war echt wenig. Und dachte ich mir, damit nehmen sie mich nicht. Also das ist ja nichts. Und dann habe ich aber so einen prosaischen gemacht. Also die Geburt war schon 2 Seiten und dann habe ich den 30 Seiten Lebenslauf. Voll, also wirklich das Butter. Es war nicht ein Butterbrot, das war ein Brot mit so einem Meter Butter drauf. Und, aber es hat auch nicht geholfen.
Nicht genommen worden. Kein,
und nicht UN-Generalsekretär, die haben nicht zurückgeschrieben.
Die haben nicht zurückgeschrieben?
Nee, aber da war es so, die haben da im Fernsehen damals, Tagesschau, haben gesagt, die suchen einen neuen. Und die wollten den nicht und die wollten den nicht. Und dann dachte ich mir, Mai, ich mache nächstes Jahr Abitur. Ich habe Leistungskurs Englisch. Vielleicht geht sich das zusammen. Also,
ja, genau. Die Chance hätte bestanden. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob jetzt zum Beispiel Kofi Annan
da jemals einen... Den haben sie genommen.
Und ich bin mir sicher, dass der nicht seinen tabellarischen Lebenslauf einreichen musste.
Nein, aber ich hätte ja noch den vom BND, den prosaischen.
Stimmt, ja, richtig. Corbinian, wie war das bei dir? Irgendwann kam der Punkt, ich studiere das und mache das dann beruflich.
Ich war mit meinem Trompetenlehrer bei so einem Workshop von Malte Burba. Und dann habe ich da in der Pause ein bisschen rumprobiert, Trompeten austestet. Und dann kommt der tatsächlich zu mir und hat gesagt, er würde es cool finden, wenn ich bei ihm Unterricht gehe. Und da war das für mich so, oh, das war ja so ein Gott, weil ich habe noch nie einen Menschen gehört, der so wahnsinnig hoch Trompete spielen hat können. Auf alle Fälle, das war schon so ein Aha-Erlebnis. So, puh. Und dann habe ich noch so ein klassisches Quintett gehabt, Espressivo hat das geheißen. Da haben wir dann sau viele Konzerte spielen dürfen eigentlich schon und dann haben wir so ganz, ganz, ganz viel für Politiker auch spielen dürfen und das war halt dann irgendwie so, irgendwann kam so der Punkt, ja, ich mach das jetzt.
Aber und hast du dir also auch nie was anderes überlegt, oder? Man sitzt doch da und sagt dann, man spielt die ganze Zeit irgendwo.
Nein, ich habe jetzt mal überlegt, was ich anders gearbeitet habe. Ich habe einmal in die Pfingstferien, ich glaube aber, da war ich 13 oder so oder 12, habe ich in einer Firma in Oberaudorf ein bisschen geholfen. Aber sonst habe ich habe meinen ersten Schüler mit 15 gehabt.
Man rutscht da so rein.
Irgendwann war es einfach klar. Und ich habe dann durch das, dass ich so viel Musik gespielt habe und mich eigentlich nichts anderes interessiert hat, vor allem die Schule nicht, also da habe ich wirklich dann Defizite gehabt, weil es mich einfach wirklich nicht interessiert hat. Ich habe dann irgendwann meinem Papa klar gemacht, dass ich mich jetzt von der Schule abmelde und studiere. Dann hat er erst gemeint, nein. Dann habe ich gesagt, gut, dann warte ich halt nur 3 Monate, weil dann unterschreibe ich selbst. Und das waren dann damals 2 Weißbier mit dem Papa und der hat dann gesagt, okay, cool. Ich habe ihm versprochen, wenn das nicht so funktioniert, dann mache ich das Abi nach. Bin bis jetzt aber nicht dazu gekommen.
Das heißt, der ist dann auch nicht aufgestanden und ist zur nächsten Bank gegangen und hat nach einer Ausbildungsstelle gefragt. Wie guckt der jetzt mittlerweile da drauf?
Oh, ach, ich glaube, für meine Eltern ist das cool. Mein Papa ist ein bisschen anders so, der ist halt so ein Arbeiter, sag ich jetzt mal, anders als ich. Wir haben ja auch ziemlich viel Arbeit so mit dem,
was wir machen. Ich wollte gerade sagen, also ist eine echte Künstler. Liebe ZuhörerInnen, es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, nein, Musiker werden nicht arbeiten. Die so Jungs haben Trompete studiert.
Euch ist vielleicht nicht
klar, wie viele Stunden man dafür investieren muss. Dass man da überhaupt hinkommt.
Ja. Genau, aber es gibt ja Leute, für die es Arbeit hat was mit Hand und dass man halt irgendwas macht. Und behaupten ja viele, dass Üben keine Arbeit ist. Aber so wie wir das betreiben, dann müssen wir es tatsächlich als Arbeitszeit ansehen.
Obwohl aktuell, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, habe ich schon lange nicht mehr geübt.
Aktuell ist ja nicht die Normalität.
Na, gut.
Auch nicht die neue Normalität für mich. Genau, aber das müssen wir halt nicht sprechen über das Thema. Nein, meine Eltern, glaube ich, sind mittlerweile, also das, ich glaube, sie sind meistens zumindest im Reinen mit mir.
Gucken sich eure Eltern eure Konzerte an? Also vor Ort?
Ja, meine Eltern waren einmal da. Das war in Ringsburg, das ist lang her.
Also mein größtes Ziel war als Junge immer einmal im Olympia, in der Olympiahalle zum Spulen.
Hast du geschafft?
Da habe ich als 14- oder 15-Jähriger mal die Red Hot Chili Peppers gehört und habe da immer gesagt, das möchte ich einmal machen, und das haben meine Eltern gewusst, und wie es dann soweit war, haben sie sich das schon angeschaut. Aber sie kommen jetzt nicht regelmäßig auf
Konzerte. Fahren jetzt nicht hinterher und sagen, nein, guck nein. mal, mein Junge.
Nein.
Das ist das, über das wir noch ganz viel sprechen werden. Natürlich eure Live-Aktivitäten, natürlich auch in vielen Fällen mit Labras Banda. Aber ihr macht ja noch viele andere Sachen auch. Das heißt, die meisten Musiker, die ich kenne, so auch ihr, spielen ja nicht nur live, sondern unterrichten beispielsweise auch, geben ihr Wissen weiter. Und ihr, meines Wissens, beide auch. Ist das so?
Ich habe früher immens für unterrichtet, vor Brass Banda, und dann war die Zeit nicht mehr so da, und deshalb jetzt habe ich schon in dem letzten Jahr halt viel Zeit gehabt und habe einmal so einen Facebook-Post gemacht, dass ich Unterricht geben würde, und habe dann festgestellt, dass es mir tatsächlich wieder ziemlich viel Spaß macht. Und ja, ich habe jetzt die Zeit, die letzte, so genützt, dass Internetseiten erstellt worden ist und dass ich wieder mehr machen möchte.
Das heißt, eine Internetseite, über die du auch dich als Lehrer sozusagen bewirbst.
Genau, korbiweber.com.
Korbiweber.com. Wir packen das gleich mal schwupp in die Shownotes, damit der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin da einfach draufklicken kann.
Genau, und ich möchte wieder mehr machen. Also das ist jetzt, weil wir haben ja wirklich die letzten 8 Jahre schon ziemlich viel Gas geben.
Ich habe unglaublich viel gespielt.
Genau, und ich hab am Anfang das weiter probiert mit Unterrichten, habe aber dann festgestellt, dass das dem Schüler gegenüber ziemlich unfair ist, wenn man dann sagt, du, die nächsten 3 Monate geht's leider nicht. Mhm. Und dann machst du wieder 2 Wochen Unterricht und dann hast du wieder einen Monat, wo du nicht da bist. Und so geht eigentlich das ganze Jahr, ist das so vorwärts gegangen, und ich habe das ein Jahr habe ich das aufrechterhalten mit Brass Banda, und dann habe ich aber zu den Schülern gesagt, sie können gern bei mir weiter Unterricht gehen, wenn sie wollen, aber es macht halt wenig Sinn, einfach so unregelmäßig.
Nee, das ist nicht fair.
Aber Jörg, du unterrichtest auch, und du unterrichtest auch nach wie vor, oder?
Also ich habe genauso wie der Corby unterrichtet, und dann, als es dann viel geworden ist, als wir viel unterwegs waren, habe ich dann auch versucht, das irgendwie auf, aber das geht nicht. Dann schicke ich, also ich habe dann immer eine Vertretung hingeschickt, und das ist ja für die Schüler nicht gut, wenn das ständig wechselt. Und ja, jetzt seit letztem Jahr unterrichte ich wieder ein bisschen mehr, weil ich weniger spiele, aber man muss da so einen Mittelweg gehen. Also
wir haben 2015, glaube ich, war das, wo wir mit Brass Banda 220 Tage, wir haben es mit Samtzeit, zusammen unterwegs waren. Da magst du nichts mehr anders. Aber das hat sich eigentlich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir mit Brass Banda zur Konzerttätigkeit ein bisschen runtergefahren sind. Das hat sich jetzt, glaube ich, so auf 70, 80 Konzerte im Jahr eingependelt. Und also es ist wieder mehr Zeit, das zu machen.
Ihr macht ja auch nicht nur ihr unterrichtet jetzt mehr beide wieder, also den klassischen, der Lehrer mit dem Schüler, aber ihr macht ja auch andere Unterrichtsformate, das heißt, ihr gebt auch Workshops zum Beispiel und auch zusammen, ne?
Zusammen mindestens einmal im Jahr, oder ist es unser Ziel, zusammen einen Trompeten-Workshop oder Blechbläser-Workshop, muss man sagen.
Mhm. Worum geht's da? Also da geht's ja jetzt nicht um, wie puste ich rein, sondern
das auch.
Ja, die meisten Blechbläser-Workshops dauern so einen Tag. Und da ist dann ein Dozent vorne und sagt, wie er in die Trompete reinspielt. Und wenn er mit seinem Vortrag fertig ist, ist der Tag danach aus. Und wir haben gesagt, wir versuchen eine am Vormittag, wenn es losgeht, so 2-3 Stunden, so Basics-Übungen, die wir halt mir machen, zum zeigen. Und dann geht es aber hauptsächlich um das ohne Noten zum Spielen und Phrasierung.
Ja, also die Workshops, die wir machen, dauern immer ein bisschen länger, also nicht einen Tag oder 4 Stunden, sondern meistens so Freitag bis Sonntag. Und wir versuchen einfach zusammen viel Musik zu machen, also so viel wie es geht. Und wenn einer jetzt sagt, jetzt muss er sich ein bisschen in die Wiese legen, legt er sich in die Wiese rein. Das Ziel davon ist also wirklich, dass man einfach mal nicht nur das hört, sondern ganz viel ausprobiert und dass wir das zusammen erarbeiten. Stücke werden erfunden und wir versuchen auswendig Musik zu machen, und die Besetzung ist ja von Tuba bis Trompete.
Ihr habt gerade beide was von auswendig gesagt. Also es geht auch schon so ein bisschen um dieses Band-Ding, was ihr so vorlebt. Also dieses Ding mit, ich sitze nicht im Orchestergraben und habe da meine Noten vor mir, sondern ich stehe auf der Bühne und kann das auswendig, also so da, daran zu
wir
gehen.
Wir versuchen, also ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, das war ziemlich, als ich bei Labras Banda angefangen habe, das war, ich habe West Side Story gespielt. Und das ist gar nicht so einfach, das Stück. Auch fürs ganze Orchester und fürs Ensemble ist das echt schwierig. Und dann fährst du ins Theater und spielst die West Side Story, was ja echt tolle Musik ist. Aber man fährt dann heim und sagt, ja, heute haben wir alle so 80% geschafft von der West Side Story. Und der Rest war halt ein bisschen Rumgegurke. Und man nähert sich immer so von unten dem Maximum. Also wirklich so viel aufgeschriebene Musik hat so ein bisschen den Nachteil, dass das, was da ist und was ja viele schon eingespielt haben oder schon gemacht haben, dass man sagt, ah, so muss es klingen, wie es der Ernst Mosch damals gespielt hat oder sowas. Und jeder versucht es dann zu machen. Und viele scheitern dann oft an Noten oder sowas. Und das macht manchmal auch die Spielfreude kaputt. Und eigentlich ist ja Musik machen genau das, was du auch spielen kannst. Also was soll ich jetzt einen Trompeter, der das C2 gerade mal so rauskriegt, lauter C2s hinschreiben, dann hat er nicht so, ist der Frust vielleicht höher. Und wir versuchen bei den Workshops das so zu machen, dass jeder da, wo er ist, auch abgeholt wird und dass wir zusammen Musik machen.
Das ist das Schöne an die Workshops bei uns, finde ich, weil so die Altersstruktur ist so von ganz jung bis wirklich alt. Also kann man sagen, da ist eigentlich der Opa mit seinem Enkelkind da. Genau. Und die Leute spielen, da sind super Leute dabei und da sind halt Leute dabei, die nicht so gut spielen können.
Und auch alle Formen von Blechbläsern.
Genau.
Genau.
Und das zu mixen, das war zwar das erste Mal schon eine Herausforderung irgendwie, aber es hat dann auch, also uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben auch gespannt, dass das die Leute unfassbar viel Spaß gemacht hat. Erstens mal, weil die, wie wir gesagt haben, wir spielen jetzt ohne Noten, dann haben die Angst, also man hat die pure Angst in die Augen gesehen und 2 Stunden später war das gegessen und jetzt haben wir da 3 Tage an auswendig Stücke quasi gespielt und die haben mit so viel Elan und so viel Spaß heimgefahren und die meisten, muss man wirklich sagen, kommen wieder dann.
Wie erfährt man denn, wann und wo sowas stattfindet?
Ah, wir haben eine wahnsinnig tolle Internetseite, die heißt
www.blechbläserworkshop.com.
Kommt natürlich in die Shownotes. Okay, dann kann man da schon mal, also dann gibt es ja schon mal jede Menge Content, wie man an euch rankommt, wenn man denn mal bei euch mal was lernen will. Also blechbläserworkshop.com. Mhm.
So, ich mache jetzt auch nochmal einen kurzen Workshop, in dem könnt ihr einiges über unseren heutigen Supporter lernen. Wir werden in dieser Folge nämlich von einer der wegweisenden Traditionsmarken für Blechblasinstrumente unterstützt, Vincent Bach. Übrigens zum wiederholten Mal, was mich natürlich besonders freut. Workshop Teil 1, die Herkunft. Vincent Schrotenbach war Trompeter in New York und als solcher unter dem Künstlernamen Vincent Bach unterwegs. Außerdem war er aber auch studierter Maschinenbauingenieur, was später noch sehr wichtig wird. Der gute Mann hatte Ende der 1910er Jahre Schwierigkeiten, gute Mundstücke für seine Trompete zu bekommen. Und daher begann er, Ingenieur, der er nun mal war, selbst welche zu entwickeln, zu bauen und, aufgrund des großen Interesses an seiner hochwertigen Arbeit, zu verkaufen. Es dauerte gar nicht lange, bis auch Trompeten dazu kamen und der Rest ist Geschichte. Damit kommen wir zum Workshop Teil 2, die Technik. Man muss einfach sagen, dass Vincent Bach schon zur damaligen Zeit Maßstäbe in der Herstellungstechnik gesetzt hat, die bis heute Bestand haben und von nachfolgenden Ingenieuren aufgenommen und in seinem Sinne fortgeführt wurden. Und das sind jetzt alles keine Kleinigkeiten. Der Bach-Sound ist weltbekannt und sehr typisch und wird auch als The Sound bezeichnet. Wesentlich für diesen Sound sind Komponenten wie die auf einzigartige Art und Weise hergestellten Schallstücke, besondere Verfahren in der Materialbearbeitung und das Design der verschiedenen Komponenten. Dritter und letzter Teil des Workshops, der Bach-Sound. Schon von Beginn an wurden die Trompeten von Vincent Bach als Stradivarius, also die Stradivari unter den Blasinstrumenten bezeichnet und deshalb heißt die Topmarke auch heute noch Bach Stradivarius. Diese Instrumente werden nach wie vor von MusikerInnen auf der ganzen Welt hochgeschätzt und haben den Bläsersound vieler Symphonieorchester maßgeblich geprägt. Eben The Sound. Es wird gesagt, dass alle halbwegs ernstzunehmenden TrompeterInnen in ihrem Leben schon einmal Bach gespielt haben oder es immer noch tun. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das auch für Jörg und Corby gilt.
So, und zu denen muss ich jetzt auch zurück, die drängeln nämlich schon. Und wir müssen ja auch endlich über ein wichtiges Thema sprechen, das euch sicher auch interessiert und weshalb einige von euch vielleicht sogar extra eingeschaltet haben, über Labras Banda. Ich würde jetzt gerne mal auf ein Thema kommen, das mich und auf alle Fälle auch viele unserer ZuhörerInnen bestimmt interessiert. Darüber müssen wir natürlich sprechen und das ist mal ganz konkret. Diese eine Band, in der ihr ja auch zusammen spielt und die auch relativ bekannt ist, nämlich Labras Banda. Ich hau mal so ein paar Sachen, also falls jetzt irgendwelchen Geneigten der Zuhörerschaft die Band kein Begriff ist, ich sag mal ein paar Stichworte, ihr sagt mal, ob das alles Quatsch ist oder ob ich das meiste stimmt. Man ordnet, also Wikipedia, ordnet die Band der sogenannten neuen Volksmusik zu. Wie würdet ihr das nennen, stimmt, was ihr da macht?
Keine Ahnung.
Okay, es ist offensichtlich, dass ich das schwierig.
Wir müssen irgendwas sagen.
Ja, ich wollte nichts vor dem Schubladen denken.
Ja, okay.
Aber mir ist,
es ist keine Klassik.
Uns ist auch klar, dass das von Journalisten irgendwie eingeordnet werden muss. Und ich habe einmal dort drüber gelesen, über den Wikipedia-Eintrag, und es ist ganz nett, finde ich.
Ja, das ist schön.
Aber Sitzbank Techno war neu für mich.
Ja, das war jetzt auch nicht Wikipedia, aber doch, habe ich zumindest gelesen.
Wer hat denn das geschrieben?
Das hat in einem Artikel gestanden über die wir auch noch kurz sprechen werden, über eure letztjährige Biergartentour.
Ach,
da hat also ein Lokalblatt hat über einen der Gigs geschrieben. Und das war überschrieben mit Sitzbank-Techno.
Ja,
das klang sehr schön. Ja. Die aktuelle Platte heißt Danzen und ist im letzten Jahr im Juli erschienen, also noch relativ frisch auf dem Teller. Stimmt auch.
Stimmt.
Eure Band, und das macht den Sound auch sehr aus, besteht tatsächlich ausschließlich aus Blechbläsern, Schlagzeug und Bass und ein bisschen Gesang.
Mhm.
Also es gibt keinerlei andere Harmonie, also keine Gitarre, kein Keyboard, kein nix.
Nee. Bandleader. Ja, wobei wir schon mal versucht haben, auch einen Chor zu singen, aber das haben wir auch bald wieder aufgegeben.
Ja, ich habe auch schon gedacht, weil dazu komme ich nämlich jetzt, der Bandleader ist der Stefan Dittel, der auch Trompete spielt und das so steht es auch irgendwo, Leadsänger ist. Und ich habe mich immer gefragt, na, wenn er Leadsänger ist, wer singt denn dann noch? Ich sehe das immer so selten.
Ja, wir haben Manu singt manchmal.
Manu singt und wir haben es auch schon hin und wieder mal so dreistimmig, da habe ich dann die dritte Stimme noch gemacht. Aber
schön war es nicht. Also, sagen wir es so.
Gut. Und wir sind ganz gut damit gefahren, dass der Stefan alleine singt und werden das vermutlich so weiterführen.
Wir reißen das mit den Trompeten dann raus.
So, die Band insgesamt gibt es schon seit 2007. Ihr beiden seid ganz konkret seit 2013 dabei.
Mhm. Genau.
Ihr spielt Biergärten, Festzelte, Rockfestivals, Stadien, wir sprachen gerade drüber, und ihr tourt auch schon mal mit den Ärzten.
Mhm. Ja.
Ihr habt, oder die Band hat seit Gründung weit über 1000 Gigs auf dem Buckel.
Ja, weit über.
Weit über.
Ja. Die haben wir auch schon
drauf. Ich glaube, 1000 Gigs haben schon seit 2013 jetzt gespielt.
Ihr spielt, also seid euch aus erfindungsreich und spielt auch gerne mal andere Formate wie 27 Biergärten in 7 Tagen, Hashtag Weltrekord. Ihr fahrt mit, oder die Band, ich glaube, da wart ihr nicht dabei, mit Mopeds und einem Traktor mit Anhängerbühne vom Chiemsee bis Wien. Das war, glaube ich, ganz zu Anfang der Band. Oder mal ganz anders, ein Yoga-Konzert.
Mhm.
Und ihr wurdet im deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest knapp von Cascada auf den 2. Platz verwiesen worden, was eine super Entscheidung der Jury war, weil Cascada ja immerhin den 16. Platz beim Eurovision Song Contest gemacht hat. Das stimmt soweit auch.
Vielleicht hätten wir ja auch nicht mehr gemacht.
Ja, wer weiß. Das ist jetzt.
Das war eine wunderbare Entscheidung damals.
Ja, das war, glaube ich, auch. Auf jeden Fall. Der Bayerische Rundfunk hat mal, das ist schon ein bisschen her, 2009, über die Band geschrieben, trotz klassischer Orchestererfahrung ist dieses Quintett irgendwie Punk. Wie gesagt, das Zitat ist schon 11 Jahre alt, aber wenn man euch so live sieht, dann stimmt das schon irgendwie. Also ihr seid, wie kann das, also wie kommt das? Ihr seid ja alle in der Band, wie ihr da steht, studierte Musiker, habt auch so ziemlich alle tatsächlich in Orchestern gespielt, also auch eine gewisse klassische Karriere hinter euch. Woher kommt dann dieser Punk?
Wir möchten Leute zum Tanzen bringen. Das ist unser größtes Ziel, ist, dass die Leute tanzen und Spaß haben. Und im Laufe der Zeit haben wir halt festgestellt, wenn wir auf der Bühne Party haben, richtig Party und Energie da reinschmeißen, dann kriegen wir das von den Leuten zurück. Und das ist so ein gegenseitiges Aufstacheln. Also wir probieren die Leute anzustacheln, die geben uns wieder einen Punch, dann geben wir wieder was zurück und so ist das, geht das so in so Wellen. Es hat auch manchmal zum Beispiel, wenn man im Allgäu, wenn wir zum Beispiel ein Bierzeltkonzert gespielt haben, da haben wir teilweise gar nicht so draufdrücken können, wie wir eigentlich wollten, weil die haben das so Also wir wollen nicht, dass sie so wer, genau, also wir wollen nicht, dass sie wer weh tut bei den Konzerten, aber wir wollen, dass sie da vorne in die Reihen ordentlich was tut. Und
na, und das passiert ja, ne? Ich meine mal ganz ehrlich, also bei allem, trotz der Musik, die ihr dann auch spielt, ihr spielt da mit einer Brassband, mit Bläsern, und wenn ihr spielt und man guckt nur ins Publikum, hat man das Gefühl, tatsächlich, da stehen 15 E-Gitarren und zwei Punk-Drummer, also da passiert ja alles, mit Kreisel, mit Tanzen vorne, mit Pogo, mit, also richtig Alarm.
Wenn du richtig Energie in ein Blasinstrument reinhaust, dann glaube ich, kommt mehr vorne raus, als wenn du an fünf Seiten streichelst.
Das ist eine Diskussion, auf die ich jetzt lieber nicht einsteige. Aber sag mal, diese Energie, die ihr da aufbringt, weil das ist ja wirklich beachtlich, also ihr macht ja da wirklich einen schweißtreibenden Job. Wie fit muss man dafür sein? Weil ich habe mir mal ein Konzert von euch
angesehen. Also ein BMÜ über 30 ist kein Problem.
Naja, ja, genau. Ich habe wirklich gedacht, ich habe jetzt euch noch nicht in echt live gesehen, aber mir diverse Live-Konzerte von euch auf einem bekannten Online-Portal zum Videos angucken reingeschaut. Und wenn ich euch da sehe, also wirklich schwitzen, tanzen, sich bewegend, und dann spielt ihr aber ja auch die ganze Zeit, das darf man ja mal nicht unterschätzen, ein Blasinstrument, etwas, wo ich nach 10 Minuten vermutlich einen Kreislaufkoller kriegen würde. Da, also
hey, wir haben auch früh angefangen, schau, er mit 7, ich mit 6.
Und das ist die Kondition dann?
Keine Ahnung. Es ist schon anstrengend, es ist echt anstrengend.
Was schon ist, dass, wenn jetzt eine längere Pause war, so, man hat jetzt über den Winter 3 Monate kein Konzert gespielt, dann ist man am Anfang schon ein bisschen
schneller. Pfeifst aus dem letzten Loch.
Genau, und das, aber du wirst ja vom Adrenalin so tragen, dass das, du machst dir da keine Gedanken nicht.
Ja, und man muss aber auch sagen, also irgendwann geht es dann auch nicht mehr, gell? Also es ist so.
Also 3 Stunden
einmal Olympiahalle waren
doch, das war schon
gespielt und
an der Grenze, ja.
Wie lange spielt ihr im Schnitt so?
2. 1,50, 2, so um den Dreh. Ja,
und aber danach geht auch nichts mehr, ehrlich gesagt. Also, ja, dass man jetzt danach noch sagt, ist halt nochmal ein.
Wir spielen zwar bei der Bierzeit gern danach noch an der Bar,
aber so da
zum Spaß, aber also der Energieaufwand bei den Konzerten bei uns ist schon immens, und vor allem, das ist auch das Coole bei uns, du hast ja einen Tag, wo du nicht so fit bist. Wenn jetzt ich nicht so fit bin, dann werden das sechs andere Leute auf der Bühne gespannen. Wenn der Dettel, der Stefan vorne nicht ganz fit ist, dann gespannen das 6 Leute. Wenn der Schlagzeuger nicht fit ist, gespannen das 6 Leute. Und man hilft dann zusammen. Also das ist cool bei uns. Das ist so eine Dynamik hat sich da entwickelt, dass wenn einer halt nicht so 100% an dem Tag da ist, dass er von den anderen dann so motiviert wird und angestachelt, dass das im Kollektiv dann meistens doch
passt. Wobei man auch mal sagen muss, also wenn wir so 2 Stunden spielen, man ist echt durch. Also ich brauche dann jetzt nicht nochmal 1 Stunde Trompeten spielen. Und früher habe ich Shows gespielt, also das hat man halt früher so gemacht und du ja auch. Da sitzt du dann 10 Stunden am Instrument, weil es lustig ist. Aber das ist es nicht. Also die Schlagzeug ist schon viel höher und es ist schon viel, also früher so eine Gala dauert da manchmal wirklich von 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens oder mit Soundcheck dann schon um 4 nachmittags bis in der Früh um 4. Und man konnte ja dann auch noch Auto fahren und es ging ja noch Trompeten spielen, aber nach so einer 2-Stunden-Show La Brass Banda, da bin ich partout.
Also da bin ich aber da. Wahrscheinlich hast du in den 2 Stunden Brass Banda auch so einen Energiepegel die ganze Zeit.
Ja, das
du wirst halt angestachelt einfach vor die Leute, und wenn du, was weiß ich, in so einem Bierzelt sein, im Schnitt wahrscheinlich 2000 oder 1500 Leute da, wenn die da Vollparty machen, dann stehst du ja nicht oben, wie so ein Kartoffelsack. Dann, du, wie ich gesagt
habe, das ist... Aber die Frage war, wie anstrengend das ist.
Sehr anstrengend. Ist
wahnsinnig anstrengend.
Also aber durch, ich glaube,
dass... 2 Stunden bist du auch...
Ja, völlig. Ich glaube wirklich, dass das Adrenalin ist, weil wir sind ja, wenn man uns jetzt anschaut, wir sind keine herausragenden Bergsteiger oder Marathonläufer. Ja. Überhaupt nicht. Aber so irgendwie die Kraft für 2 Stunden Konzert hat sie.
Ja, das läuft schon.
Wobei ich auch nicht mehr, ich habe früher schon gerne mal so länger als bis bin in der Bar länger als bis 12 gesetzt. und mache ich mittlerweile nicht mehr so, wenn am nächsten Tag Konzert ist.
Definitiv. Ich meine, also wir beide, Jörg, haben die vier schon längst geknackt und Corbinian, auch du gehst hart drauf zu.
Ach, dauert noch.
Dauert noch, genau. Lieber Bierzelt oder lieber Konzerthalle?
Das ist scheißegal.
Hat alles seinen eigenen Reiz.
Lieber 50 oder lieber 5000?
Das ist auch total scheißegal. Ja, wenn die 50 Spaß haben, sind die 50 lustiger als 5000 Schnachtüten.
50 Leute können wahnsinnig schön intim werden. Das ist was anderes. Das ist, natürlich ist das geil, vor 5000 Leuten zu stehen. Da braucht man überhaupt nicht drum diskutieren. Aber es macht für 50 Leute genauso viel Spaß.
Lass uns mal einen Blick in die Band selber reinwerfen, weil ich mich gefragt habe, ich habe mir viel Zeug, wie gesagt, angeguckt. Ach, übrigens nochmal ein Tipp für die Zuhörerschaft, wenn ihr Labras Banda bisher noch nicht kanntet und dachtet, oh, das gucke ich mir mal an. Meine klare Empfehlung ist, schaut euch erstmal tatsächlich ein paar von den Live-Aufnahmen an. Das ist, also es war mein Weg in die Band. Bevor ich mir die Studioaufnahmen angehört habe, habe ich mir die Live-Sachen angeguckt, weil diese Energie mal mitzukriegen, das ist wirklich beeindruckend. Das ist auch eine Sache, über die ich gleich nochmal mit euch sprechen möchte übrigens, aber vorher hat mich interessiert, wie läuft es so überhaupt in der Band ab? Also so, ihr habt jetzt, wenn so ein Song passiert beispielsweise, wie ist so ein Songwriting-Prozess von euch? Kommt das alles vom Stefan Dettel? Macht ihr das gemeinsam? Machen das bestimmte Leute gemeinsam? Wie passiert sowas?
Meist macht schon der Stefan. Der schickt dann, der nimmt eigentlich alles auf, schickt es dann rum und fragt dann schon nach der Meinung. Aber
und hört ihr auch?
Ja, ja. Aber so hat sich die letzten Jahre so rauskristallisiert, dass der Stefan das meiste macht.
Und so Arrangements, weil ich habe mich so gefragt, ich meine, ich bin jetzt so eher der Rockmusiker, wo man dann, also ich habe auch oft in Bands gespielt, wo es einen wesentlichen Songwriter gab, aber trotzdem hat man dann als Rockband im Proberaum gestanden und ein bisschen mit dem Song rumgespielt und dadurch entstand dann immer so ein Arrangement. Das geht jetzt bei so Bläsersätzen nicht so gut. Die muss man ja schon mal klar schreiben,
eigentlich,
oder?
Eigentlich genauso.
Ja?
Also wir spielen ja eigentlich, ich weiß nicht, spielen wir irgendwas, was genauso ist wie auf der CD?
Die Arrangements entstehen dann schon in den Proben.
Ach echt?
Ja.
Ah, das ist interessant. Dann gib da mal einen kurzen Einblick, weil ich habe jetzt also keine Vorstellung davon.
Wir arbeiten nicht mit Noten. Hm? Also außer dieses Yoga-Konzert war das erste, was wir mit Noten gemacht haben jetzt. Das war durchkomponiert und hat, weiß nicht, 90 Minuten oder sowas gedauert. Und da war wirklich auch von vorn bis hinten die Musik aufgeschrieben.
Das wäre eine richtige Yoga-Sinfonie, die genau dafür für diesen Zweck geschrieben
aber
wurde.
Aber sonst arbeiten wir nicht mit Noten, sondern das ist ja auch unser Vorteil, dass jeder das spielt, was er auch kann. Gell? Mhm. Weil ehrlich gesagt, müsste ich jetzt das spielen, was der Corby kann, das kann ich ja gar nicht.
Das heißt, bei uns ist das eine wirkliche Aufteilung. Ich bin eher so ein bisschen, ich war als Jugendlicher eher so, dass ich gern Techniksachen geübt habe. Mir fehlt ein bisschen was in der Höhe, da bin ich nicht kein Meister darin. Das kann der Jörg dafür ganz gut. Und so schaut man halt bei die Proben her, was liegt dem, was macht der, was für ein Part übernimmt der. Und so schustert man halt dann so einen Song zusammen, dass das. Wie gesagt, ganz am Anfang schon gesagt, es muss uns gefallen und solange das nicht passiert ist, werden wir nie ein Stück aufhören.
Wahnsinn. Also ich habe mal eine Aufnahme von euch gesehen, da sitzt ihr gemeinsam in einem Bus, der durch München fährt und das war so ein kleines Interview, ihr sitzt in so einem Rundgang durch München, hieß es, glaube ich. Mhm. Und da sitzt ihr in so einem Bus und spielt auch ein bisschen zusammen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob alle von der Band dabei sind. Auf jeden Fall ihr drei, also die drei Trompeter und der Posaunist ist auf alle Fälle dabei. Jedenfalls spielt ihr irgendwie so ein bisschen was. Ja, ist ja egal, müsst ihr gar nicht mehr wissen. Aber also meine beiden Gäste gucken gerade sehr fragend. Vielleicht habe ich eine ganz andere Band gesehen, die sahen denen aber sehr ähnlich. Und da spielt ihr, ja vielleicht, da spielt ihr auch ein bisschen zusammen. Und da war ich mir nicht ganz sicher, spielt ihr gerade ein komponiertes Stück oder spielt ihr gerade, ihr euch auch so die Bälle zuwerft und dann spielt der eine Melodie und der andere, ah ja cool, und nimmt die mit auf und dann verändert er die und so. Und so in der Art passiert das bei den Proben dann tatsächlich auch, oder wie?
Und bei den Konzerten auch.
Oh, echt?
Also wir sind durchaus eine Band, wo was spannend ist, sich 10 Konzerte anzuhören, weil es dort eigentlich, es ist immer anders. Also wir versuchen uns extrem auf die Umgebungsverhältnisse einzustellen.
Das heißt, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, wer macht die Arrangements, in Klammern, man kann ja nicht so rumjammen wie in einer Rockband, aber okay, ich streiche das durch, kann man wohl doch. Abgefahren.
Aber der Punkt ist vielleicht, dass wir eine Band sind, also dass wir ja viel miteinander spielen und man weiß ja, was der andere kann oder das ist ja wie eine Beziehung, man weiß ja, wie der andere reagiert oder sowas. Und wir spielen nur keine Noten vor. Also es ist wirklich nicht das, das ist auch, wenn ich jetzt unterrichte, dann, und du siehst, dass der, wenn der Schüler vor dir steht und der spielt, der buchstabiert mir da so die Noten hin und her und spielt auch nur bis zum Notenständer, dann klingt das auch oft so. Und das machen wir ja nicht. Wir spielen wirklich das, was wir, also was jeder kann. Und das, was ich jetzt nicht kann, das spiele ich ja schon gar nicht. Und das ist vielleicht auch der Riesenvorteil an der Band, dass wir uns, dass jeder seine Stärke ausspielen kann oder auch mit seiner Schwäche auch spielt. Also das,
das ist eine Sache, die die Band auch nach allem, was man liest und was man selber sieht, auf jeden Fall kann und was eine große Stärke der Band ist. Es gibt aber eine Kritik, die mir...
Das ist gut.
Ja, die mir gelegentlich mal begegnet ist und mit der, über die würde ich gerne mal mit euch sprechen. Und tatsächlich habe ich das ein bisschen auch mitbekommen. Ich habe mir eure Platten angehört und habe auch viele Kritiken dazu gelesen. Und eine Sache, die mir immer wieder... die immer wieder aufgekommen ist, ist eine Kritik, dass La Brass Banda eine unglaubliche Live-Energie hat, aber es, also ich paraphrasiere ein bisschen, aber es nicht schafft, diese Live-Energie auf Platte zu bannen. Und tatsächlich muss ich sagen, meine Lieblingsplatte von euch ist Kia Royale. Und das ist ja eine Live-Platte, die ihr mit keinem Publikum oder kaum Publikum in einem Kuhstall aufgenommen habt. Die hat einen total, klingt total charmant, ist unheimlich lebendig. Abgesehen von der neuen Platte natürlich, ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich viele Songs davon schon sehr abgefeiert habe. Aber das ist eine Sache, die mir einfach ist, unabhängig von meiner Meinung häufig begegnet ist. Wie seht ihr das?
Ich höre mal ja auch am liebsten, das stimmt, also kann man glaube ich zu 100% unterschreiben.
Liegt aber auch im Entwicklungsprozess, gell?
Ja, aber es liegt glaube ich generell, ich höre mir alle aber live eine Platte von Pink Floyd auch als eine Studioplatte. Und bei uns und
die Erwartungshaltung ist ja auch groß, wenn du La Brass Banda mal live gehört hast, dann erwartest du ja auch das, was du da erlebt hast, auf einem physischen Medium. Und das ist halt wirklich eigentlich nicht möglich. Also wenn man Produktion haben will und gleichzeitig ist, also oder wir können es halt.
Stefan Dettel hat mal gesagt, unsere Musik zielt in erster Linie auf Bühnenwirkung. Und was ganz ähnliches hast du gerade eben auch gesagt, Corbinian, also das ist das, was die Band ausmacht und was vielleicht auch dieses Dilemma mit den Studioplatten ausmacht, oder?
Ja, also diese Platte wird halt einfach produziert und wir versuchen es dann in unserer Besetzung, die wo ja einfach skurril ist, weil wir haben keine Off-Gitarre da, die wo da schön mal den Ding macht. Wir haben auch kein Keyboard auf der Bühne, die wo da so schön so volle Flächen erzeugt, sondern bei uns funktioniert das ja live nur, wenn wir diese Energie einprallern, wie wir machen und so von dem Leben her. Es ist halt ein grober Unterschied zu einer Studioproduktion. Da kommt es auf was anderes drauf an. Und da das bei uns, glaube ich, so ein großer Unterschied ist, kommt so eine Kritik, die wo aber mit Sicherheit stimmt, zustande. Aber ich finde es nicht so, weil wenn man so eine Platte aufnehmen darf, so wie wir spielen, dann
da gibt es ja auch welche, nicht?
Ja, aber das magst du nicht in deinen CD-Player.
Also meine Erfahrung war tatsächlich, ich habe mir beispielsweise Songs, selbst Songs der aktuellen Platte, aber auch ältere Sachen. Autobahn zum Beispiel ist so eine Nummer, die glaube ich schon ziemlich alt ist, aber immer noch viel gespielt wird. Und
jedes Konzert.
Bitte?
Jedes Konzert.
Jedes Konzert, genau. Jedes. Irgendwer sagt auch mal, das passt einfach immer irgendwie rein. Und der Song hat sich mir, also ich höre den mittlerweile auch gerne auf Platte sozusagen, nachdem er sich mir live erschlossen hat. Also der Weg hat es mir gebracht, andersrum.
Ich glaube einfach, wir sind eine Liveband.
Wir sind eine Liveband.
Ja, in diesem Sinne muss man sagen, hoffentlich kann man euch auch bald wieder live sehen. Jetzt, ich habe euch noch nie live gesehen, jetzt habe ich auch echt Bock. Also kommt dann auch bitte wieder in den Norden, wo ich sitze. Als ich mir angeguckt habe, was ihr im Jahr 2020, wo einfach nicht viel ging, gemacht habt. Da habt ihr, jetzt mal abgesehen von den Sachen, die ihr sonst so macht, ihr habt die schon erwähnte 7-Tage-Tour durch 27 Biergärten, wo ihr jeweils ein Halbstundenkonzert gegeben habt, durchgeballert, was ja mal auch echt ein Ding ist. Dann habt ihr im Oktober eben das schon mal besagte Yoga-Konzert gespielt. Da habt ihr eine von Stefan komponierte Yoga-Sinfonie gespielt, zusammen noch mit ein paar anderen Musikern. Und dazu haben, ich glaube, um die 150 Leute unter Anleitung eines Yoga-Lehrers Yoga gemacht. Und zwar das ganze 90-minütige Konzert über. Wenn jemand bei euch mit so einer Idee, oder wenn sich so eine Idee entwickelt, wie lange braucht's, bis man alle von euch im Boot hat, bei so einem Quatsch mitzumachen?
Ich glaube nicht lang.
Oft ist auch Alkohol ein bisschen dabei. Das darf man sagen. Es ist ein, ein Katalysator. Und auch, ich glaube, alles, was wir gemacht haben, auch das Kuhstall-Konzert, was du angesprochen hast, dass man das hätte ja ein MTV-Live-Konzert werden sollen. Und dann hat man sich ja auch überlegt. Ne, oder die Ideen sind irgendwann da und die werden dann auch relativ einfach und schnell umgesetzt.
Und zwar auch von allen.
Man weiß ja, also ihr wisst ja nicht, was sonst noch für Ideen rumkursieren.
Okay, okay. Die Ideen sind durchgekommen, wir wissen nicht, welche abgelehnt wurden.
Ich glaube, wir sind, unsere ganze Band besteht aus alle, die dabei sind, die probieren gern aus und sind froh, wenn es ein bisschen Abwechslung gibt. Und das haben wir die letzten Jahre einfach gemacht. So. Und das Jura-Konzert war natürlich auch ein Ergebnis aus was ist möglich und was ist nicht möglich letztes Jahr. Und genau, und das Kuhstall-Konzert, das war einfach, wir wollten eine ruhige Live-Platte machen, haben dann einmal ein Konzert vor 50 Leuten ausprobiert und haben gemerkt, dass das genauso eskaliert wie vor 5000 und haben dann gesagt, da brauchen wir irgendwie die entspanntesten Lebewesen, die es gibt, und sind draufgekommen, dass
es Kühe waren, nicht zur Hand.
Kühe sind. Deswegen.
Genau.
Eigentlich wollten wir in der ersten Reihe so nur eine Reihe mit Hähnern machen, zweite Reihe mit Schweindl, aber da haben sie dann gesagt, das wäre zu kompliziert. Und
sehr schön.
So waren es die Kühe.
Aber die Ideen werden alle relativ ordentlich umgesetzt. Also auch, dass wir auf Welttour gehen als bayerische Mundart-Band, sagen wir es mal.
Naja, und ich habe mal nachgeguckt, ihr habt ja tatsächlich auf allen fünf Kontinenten, also ich glaube nicht auf dem sechsten.
Was ist der sechste?
Ich muss es gestehen, ich verwechsle immer, ob es
Antarktis
war. Es ist Antarktis, ne? Genau.
Nee, da waren wir
nicht. Aber ansonsten Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien, Europa an tausend Ecken, also Afrika, überall.
Mhm.
Krass.
War spannend.
Das ist ja auch eine Idee, die jetzt eine Plattenfirma auch nicht so feiert, weil die sagt ja nicht, also super Idee, da endlich, dass ihr mal nach Südamerika geht oder sowas.
Ich hab mich vor einiger Zeit, das letzte Mal, als ich mit zwei Gästen hier im Studio sozusagen saß, war ein Berliner Rockduo, Treptow, und die sind auch erstaunlich weit. Also die haben in Bahrain gespielt, im Iran, in Usbekistan und so weiter. Und ich habe die gefragt, wie das geht, wie die da hinkommen. Und die haben gesagt, naja, erstmal muss man sich am Anfang mal fragen, wen interessiert denn eigentlich deutschsprachige Musik? Und ich habe gesagt, genau, das habe ich mich gefragt. Also auch in diesem Sinne, wen interessiert deutschsprachige noch dazu Mundartmusik Afrika?
Du hast doch unsere Musik gehört, oder? Hast du irgendwas verstanden?
Ich höre zum Beispiel wahnsinnig gern so französischen Hip-Hop. Ich verstehe kein Wort.
Nee.
Und von einer spanischen Band, von einer Ska-Band aus Spanien, da verstehe ich auch kein Wort.
Tatsächlich, aber was ihr sagt, macht Sinn. Tatsächlich, ja, es ist eigentlich völlig egal, wo ihr die Musik spielt, weil stimmt wirklich. Und wenn Stefan singt, verstehe auch ich kein Wort.
Und selbst wenn ich deutschen Radio höre, ich höre mir doch nicht den Text an. Also für mich mal immer.
Nö, aber so ein Bezug, also ist schon interessant, aber ist ja also wirklich Wahnsinn, wo ihr überall gespielt habt. Ihr habt jetzt mehrfach davon gesprochen, wie gut ihr euch kennt, was ja einfach sehr sinnvoll ist.
Ich bin sein Trauzeuge.
Du bist sogar sein Trauzeuge.
Falls ich mal heirate, wird er mein Trauzeuge. Weißt du das schon?
Ja. Ich kenne euch noch nicht so gut und deswegen bekommt ihr jetzt die zweifelhafte Ehre, wie alle meine Gäste, das Tontalk-Freundebuch mit mir ausfüllen zu dürfen.
Ja.
Ich rattere eine ganze Liste.
Machen
ganz
wir das jetzt gegenseitig? Also ich antworte für den Corby und schaue, wie gut ich ihn kenne oder was?
Ah, ihr habt wirklich viel bessere Ideen, als ich habe für Spiele, muss ich wirklich sagen. Also ich muss mir das mal aufschreiben für
wir
die nächste Staffel.
Wir sind auch Staffel. Schon alle nackt.
Aber nein, ich hau eine Frage raus und ihr beantwortet sie nacheinander. Zack, zack. Wir müssen das ganz schnell machen, weil die Zeit ist ja schon so fortgeschritten.
Ach.
Macht aber gar nichts. Okay, los geht's. Mein Name.
Jörg.
Corby.
Mein Spitzname.
Hartl.
Corby.
Du hast bei mir Weber. So, jetzt haben wir schon einen Salat.
Ja,
du
hast schon Weber. Weber war der andere Weber.
Na, du bist jetzt der Weber, weil der andere Weber Berg ist.
Ab sofort der Weber.
Gut. Haarfarbe.
Braun.
Braun.
Augenfarbe.
Grün, braun.
Bei mir so grün-blau. Blau-grün.
Mhm, ein bisschen erotisch.
Meine Lieblingsstadt.
Mach du mal.
Seit der Welttour möchte ich unbedingt nochmal nach San Francisco. Lieblingsstadt, ich war ja erst einmal da, aber die möchte ich nochmal hin.
Ich bin aus der Oberpfalz, das ist zwar keine Stadt, aber das ist echt schön.
Nehmen wir die einfach als Stadt. Okay, San Francisco. Was hat dich da geflasht?
Der Vibe in der Stadt.
Okay.
Ich konnte es nicht sagen, heimgekommen und so und seit wir daheim sind, möchte ich nur mal nach San Francisco.
Okay. Und dieselbe Antwort gilt wahrscheinlich für die Oberpfalz.
Toll.
Lieblingsfach in der Schule?
Der hat wahrscheinlich Musik gewinnt, ey.
Also das war total wurscht. Wenn vorne links die Verena gesessen ist, dann war das immer gut. Also
Lieblingslehrer oder Lehrerin?
Das war bei mir der Herr Glas. Das war wirklich ein Mann, der mich, den habe ich auch letztes Jahr wieder getroffen, hat mich wirklich, wirklich inspiriert über die ganze Zeit.
Der war Lehrer an deiner Schule?
Ja, also Mathe- und Physiklehrer.
Und der hat dich inspiriert als Mensch?
Weil der war immer da und er hat gesagt, zum Beispiel, der hat auch die Unterrichtseinplanung gemacht, war immer Freitag 6. Stunde frei und er hat gesagt, er sitzt da immer da und man kann zu ihm kommen, er erklärt es einem nochmal. Und dann hat er mal gesagt, heute sind die Plejaden gut zu sehen, wer will, kann um 20 Uhr am Gymnasium treffen und schauen wir uns die Plejaden an. Und ich fand es so fantastisch, dass ein Mensch sich für die Schüler so aufopfert. Der hat alles gemacht. Ich habe nie die Hausaufgabe gemacht, er hat sie immer gemacht auf so einer Folie, hat sie dann gezeigt und dachte mir, Wahnsinn, er kann es doch schon, aber es war wirklich der Lehrer, der mich beeindruckt hat.
In dem Sinne, schöne Grüße gehen von
an den Herrn Glas.
An den Herrn Glas.
Ich muss zwei nennen. An Herrn Mink, das war ein Musiklehrer, der hat mich wahnsinnig gefördert in der Schule und hat mich aus diversen blöden Situationen befördert. Und der Herr Onischke, weil er einfach echt war. Der war einfach, der war mit seinen Schülern wie mit einem Kumpel. Hat die flachsig angeredet und du hast aber genauso flachsig zurückreden dürfen. Hat mir damals imponiert, einfach der war so tiefenentspannt. War ein cooler Lehrer.
Auch noch unter uns?
Noch beide noch.
Sehr gut. Und dann, bei dir, wer hat dich? So einseitig gerade mal.
Ja, das stimmt. Bei mir war das, glaube ich, Frau Lammers. Frau Lammers war als ich mit Anfang 20 mein Abitur nachgeholt habe, war sie meine erste Klassenlehrerin sozusagen wieder in der nachgeholten 11. Klasse. Und ich glaube, ohne sie hätte ich das Abitur nicht gemacht.
Okay.
Lieblingsfarbe?
Gelb.
Blau.
Lieblingstier?
Ein Schweindel.
Gebraten. Ein Lieblingstier. Hase.
Die Mure. Also es gibt viele Lieblingstiere. Bei dir?
Jetzt bin ich.
Hallo.
Lieblingstier. Katze.
Katze.
Jetzt bin ich gespannt. Meine Hobbys.
Das Leben ist mein Hobby, glaube ich. Also alles, was irgendwie dazugehört. Freunde, Leben, Essen, Trinken, Schlafen, Fahrradfahren, alles, was ich so mache, ist mein Hobby. Mhm. Musik.
Ich bastelt gern, tatsächlich. So kleine Sachen, gibt mal so Holz, also Weihnachtsgrippal bastelt, wo kein Grippal mehr ist, sondern eine Grippe. Also basteln mache ich gern. Ich war unheimlich viel beim Skifahren. Also mein halbes Leben ist eigentlich aus Skifahren bestanden. Es hat ein bisschen abgenommen jetzt, seit ich Papa bin.
Aber du hast nicht abgenommen.
Nein, dafür gar nicht. Aber so, ich würde immer nur sagen, Skifahren und basteln.
Ich esse am liebsten.
Was war jetzt dein Hobby?
Ach, mein Hobby. Ich werde hier, liebe Zuhörerschaft, mein Podcast wird gehackt. Die Gäste übernehmen die Moderation. Meine Hobbys sind, ich backe sehr gern Brot. Also ich backe überhaupt nicht besonders gut und auch Kuchen und so interessiert mich nicht.
Aber
ich backe sehr gern
Brot.
Nein, schon mit so Mehl und Wasser und Hefe und sowas. Und ich mache ganz gern Sport.
Sehr gut.
So, aber jetzt, ich esse am liebsten.
Alles, was mir schmeckt. Und es ist echt viel. Es kann von Grießbrei bis, neulich war ich beim Metzger, habe ich mir so ein Weigo-Steak gekauft. Das war auch toll. Also wirklich. Und das, also Essen.
Gutes Essen.
Gutes Essen ist toll.
Okay.
Also an einem Rinderfilet führt bei mir nicht viel vorbei, wenn es eins gibt.
Aha. Und
eins?
Ja, richtig. Ich versuche mal wieder, denn es klappt nicht. Da gibt es auch wirklich viel tatsächlich. Ich würde jetzt Ad-Hoc sagen.
Wir hatten heute Backfisch, der war auch gut. Mhm.
Ich habe neulich, mein Schwager hat neulich eine Suppe gemacht, eine Bulgursuppe. Die hat fantastisch geschmeckt. Das würde
Wir
ich
waren ja auf Welttour. Das Tollste war auf der Welttour, dass es so viel unterschiedliches Essen gibt.
Oh, das glaube ich. Das glaube ich.
Also, das Lieblingsessen fällt mir wirklich schwer. Weil,
man kann das nicht sagen. Also, das war
ich bin vor kurzem bin ich auf die, weil ich ein bisschen, wir haben ja wahnsinnig viel Zeit gerade auch zwischendurch. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Und ich habe mir Zutaten für zu Hause gekauft für Levante-Küche. Das ist so israelische Küche. Hm. Weißt du, gerade Couscous sagst. Ich hätte nie daran gedacht, dass ich mir Zimt mal ins Essen tue. Oder dass ich sowas kaufe wie Koriander.
Ach, das ist toll.
Also
man sieht es auch unserer Figur an, das sieht es der Zuhörer nicht, aber wir sind nicht schlank.
Außergefordert.
Ja, genau. Außer der Moderator.
Ich widerspreche dem vollkommen. Hier sitzen, egal. Was trinkt ihr denn dazu am liebsten? Oder generell?
Wasser, Kamillentee, Pfefferminztee und leider bin ich Spezi. Also das ist gibt es bei uns, das ist so Cola mit Fanta oder.
Ja, das gibt es bei uns tatsächlich.
Ja, genau, auch, das mag ich. Aber da war es dann ist schon auch. Kaba mag ich noch. Kaba, Kakao. Mhm.
Trink durchaus gern Bier.
Aber auch Wein.
Ich mag auch sehr gern Rotwein und also alkoholische Mixgetränke mag ich auch ganz gern. Ja, schwarzer Tee mag ich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ich glaube, bei mir ist es schon der Kaffee.
Ja, natürlich.
Was auch nicht. Also ich trinke auch wirklich gerne sehr guten Kaffee.
Ist so ein guter Kaffee? Also wollte ich gerade fragen.
So mit eigener Mühle und mit aus von der Rösterei gekauft. Das mag ich richtig gerne.
Und
das
ist auch so Kaffee, den wo Katzen schon durch
den. Nee, das hatte ich jetzt noch nicht. Ob ich mich da mal rantraue, weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann es mir auch gar nicht leisten. Aber nee, ich kaufe mir schon einen ganz guten Kaffee.
Der geht durch die Hölle, dieser Podcast. Wir werden jetzt alle reich.
Das ist auch wirklich spannend, gerade wenn ich das Musiker frage. Aber es steht in jedem Freundebuch. Lieblingsmusikerin oder Band? Und ich weiß, es gibt Milliarden, aber ich habe ja gesagt, wir müssen eigentlich schnell antworten. Das Erste, was einem so...
Das geht gar nicht so einfach. Also ich habe ganz einige an Lieblingsmusikern und das sind die, mit denen ich Musik mache. Also wirklich, wenn ich mit dem Herrn Weber, der da gegenüber sitzt, der Corby, es ist toll, den Menschen zu sehen und mit dem Tralala zu machen, also oder dem zuzuhören, aber auch mit Kollegen, mit denen ich studiert habe, es ist schon toll. Also es gibt nicht einen, oder Stefan Dettel finde ich ein Wahnsinnsmusiker, obwohl sie das ein bisschen nach Schleimspur anhört, aber wirklich, am liebsten habe ich die Musiker, mit denen ich Musik mache.
Ich habe ein großes Vorbild und der heißt Thomas Gansch. Das ist für mich der kompletteste Trompeter neben Jörg Hartl.
Das stimmt jetzt nicht, ich bin nicht so komplett.
Thomas Gansch ist mein Idol.
Thomas Gansch.
Von Nozilbras.
Ist notiert und wird natürlich angehört. Ich höre mir immer alle Tipps an, die ich so in der Zeit kriege und kenne den jetzt direkt auch nicht. Da ich weiß, dass ihr fragt.
Nee, hätten wir nicht.
Gut, sehr schön. Dann machen wir hier weiter.
Ich habe mit Dave Weckl gespielt.
Nein.
Irgendwie haben wir das Gefühl, jetzt darfst du ein bisschen aufs Gas treten.
Ich trete immer aufs Gas, weil ich genau weiß, wenn ich auch nur eine Sekunde nicht aufs Gas trete, dauert der Podcast 4 Stunden.
Komm, und jetzt so mach mal, dein Zug geht jetzt dann.
Richtig, genau. Eure Lieblingsbücher oder euer Lieblingsbuch?
Ja, Die Unsterblichkeit von Milan Kundera.
Ist
bitte lesen, es ist der beste Roman der Welt.
Ist ein Roman, so, das ist schon mal wichtig. Die Unsterblichkeit.
Die Unsterblichkeit.
Notiert.
Ich habe kein Lieblingsbuch. Ich höre Musik. Ich bin tatsächlich kein Leser.
Wenn dann deins? Deins? Jetzt? Aber ein bisschen schneller, gell?
Ah ja, mein Lieblingsbuch. Ich habe gerade das Buch Mythos gelesen. Das ist eigentlich ein Sachbuch, aber es ist eine sehr amüsante und sehr lustig geschriebene Aufarbeitung griechischer Sagen. Wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Also so von Entstehung der... Also mythische Entstehung von Göttern und so weiter, aber ist total lustig geschrieben. Das kann ich sehr empfehlen, Mythos.
Känguru-Chroniken, jetzt ist mir doch was eingefallen, was ich mir gelesen
habe. Oh ja, die hab ich nicht als Buch verortet, weil ich habe die als Hörbuch gehört, aber da hast du vollkommen recht. Da gehe ich mit. Habt ihr Lieblingssportler oder Sportlerinnen?
Nö. Der Corby ist mit einem Ding in die Schule gegangen. Wie heißt der? Der Bastian Schweinsteiger. Mhm.
Tatsache.
Schau rüber. Ja, klar ist das was Besonderes, wenn du in der Schule mit einem, was der so eine Karriere wie der Typ hingelegt hat. Das, und aber mein Cousin ist ein Skispringer, der leider ein bisschen Pech gehabt hat. Verletzungspech die letzte Zeit. Aber den zähle ich zu meinem Lieblingssportlern, Marinus Kraus.
So, und schöne Grüße, gute Besserung. Ich habe keine, muss ich ganz klar sagen. Lieblingsfilm oder Lieblingsserie?
Ich habe tatsächlich Breaking Bad. Das war die erste, also ich habe immer gesagt, keine Serien schauen hält ab von der Fernsehsucht. Und nachdem ich Breaking Bad angefangen habe, habe ich mir gedacht, ich habe das bis dahin nicht so schlecht gemacht. Weil ich habe davor wirklich, also das war die erste Serie, die ich angeschaut habe, und da war ich wirklich süchtig danach. Also ich wollte die zu Ende bringen, so schnell wie möglich.
Das ist was ich tatsächlich nicht selten höre über diese Serie, und ich muss ehrlich zugeben, ich bin noch nicht draufgekommen irgendwie. Es hat bei mir noch nicht geknackt.
Ich habe es so saulustig gefunden.
Ja, ich hab's ja auch nicht angeschaut. Ich muss einen Film sagen oder irgendwas, den ich toll finde. Lang lebe Ned Devine, den fand ich super.
Fight Club. Jetzt bin ich gespannt, wieder. Das möchte ich mal werden.
Groß. Größer als 1,70. Nee, zählt nicht, oder?
Doch, zählt, nee, natürlich.
Ich möchte mal ein glücklicher Opa werden.
Grüße ans Töchterlein.
Nicht, weil ich unbedingt mag, dass meine Tochter... Ich bin für mich ist Familie ziemlich viel wert und bin froh, dass ich eine habe. Und hoffe, dass das noch ganz lang funktioniert, dass da halt irgendwann so ein kleiner Enkel raus oder Enkelin, egal. Genau. Also ich möchte einfach nur glücklich im Alter sein.
Aber wir sind schon glücklich, gell? Das muss man auch sagen.
Aber noch nicht alt.
Nein, also du schon, aber. Ja, ich schon.
Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Fällt mir echt nichts ein. Was nimmst denn du mit?
Vielleicht? Ich glaube, ich darf Feuer zeigen mitnehmen, um Feuer zu machen.
Ich nehme so eine Backleberkäse mit. Mit einem Ofen und einen Leberkäse-Semmelautomat. Den wollte ich mal erfinden. Den wollte aber keiner. Und dann gehe ich hin und lasse mir eine Leberkäse-Semmel raus. Dann schaust du recht dumm mit dem Feuerzeug.
Karten zum Kartenspielen, auch wenn man selber Karten spielt. Aber irgendein so ein Gesellschaftsspiel muss auch dabei sein, ja.
Okay, also.
Ja, und was nimmst du mit?
Ich glaube, ich würde mir einen Survival-Ratgeber mitnehmen.
Auch nicht blöd. Aber ich glaube, da kommt man selber drauf mit der Zeit.
Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn ich die Zeit dann überhaupt noch habe, ja. Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
Was? Das mag ich?
Überhaupt nicht.
Neid, Missgunst und so Zeug. Wenn Menschen so wahnsinnig falsch sind, mag ich nicht.
Mhm. Genau, hintenrum so die Denunzianten, da kriege ich Ausschlag.
Wenn Menschen nicht ehrlich sind, auch als Musiker, wenn sie. Egal, das mag ich nicht. Wenn man merkt, die spielen irgendeine eine Rolle, aber das mag ich nicht. Also ehrlich wäre schon was Schönes.
Und wenn man ausgenutzt wird.
Ja, das frag mich.
Dann dürft ihr jetzt mit was Schönem diese Fragerunde beenden.
Du nicht?
Ich gehe da mit euch mit. Ich bin was unauthentische Menschen oder ich bin bei ehrlich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mir durchaus der Tatsache bewusst bin, dass man hier und da immer ein kleines bisschen lügen muss, wenn ich nicht jeden Tag, oder auch wenn meine Freundin mir gegenüber nicht jeden Tag ein paar kleine Lügen anbringen würde, würden wir uns wahrscheinlich permanent unnötig ankeifen. Aber grundsätzlich Ehrlichkeit und oder Unehrlichkeit und hintenrum, das mag ich tatsächlich auch nicht. Aber ihr könnt mit etwas Schönem diese Fragerunde beenden, und das ist jetzt an unsere Hörer und Hörerinnen gewandt. Das wünsche ich euch.
Ich wünsche prinzipiell jedem Menschen, dass er gesund bleibt, dass er keine Angehörigen verliert und dass er ein bisschen Glück in seinem Leben hat, dass er das machen kann, was er gern möchte, weil ich glaube, dass dazu ein bisschen Glück immer dazugehört, dass das nicht bloß Fleiß ist, sondern dass ein bisschen Portion Glück eben dazu gehört, dass du das auf der Schiene, die irgendwie für dich bestimmt ist, dass du drauf bleibst. Und ich glaube, das ist
eigentlich genau das, was ich sofort unterschreiben würde. Ja. Und ich wünsche euch solche Freunde, wie ich mit dem Körper gefunden habe, zum Beispiel. Oder also wirklich ein tolles Umfeld, und dass man einfach das, was man gern macht, einfach auch machen kann, ohne dass schief angeschaut wirst oder sowas. Oder dass man irgendwelche Konventionen immer erfüllen muss, sondern dass die Leute dich so mögen, wie du bist. Das, glaube ich, ist was Schönes. Und was magst du? Was wünschst du denn deinen Zuhörern? Du weißt, die Sendungszeit tickt.
Du weißt, ich kann hier schneiden, wie ich will. ich wünsche unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie in allerkürzester Zeit Labras Banda persönlich live auf der Bühne sehen können, ohne irgendwelche Bedenken dabei haben zu müssen, sich mit irgendwelchen Krankheiten zu infizieren. Das wäre mein Wunsch an unsere Zuhörerschaft. Und damit kommen wir so langsam aber sicher tatsächlich zum Ende unseres formidablen Gesprächs, so bedauerlich es auch ist. Ich habe aber vorher noch eine letzte Aufgabe an euch oder ein Angebot. Und zwar gibt es bei uns die Tradition des ultimativen VIP-Tickets. Das ultimative VIP-Ticket, eine Erfindung der Geber Music GmbH, funktioniert folgendermaßen. Es verschafft euch Zugang zu jeder Person, zu jedem Musiker, zu jeder Musikerin, die ihr wollt. Es kann sogar durch die Zeit reisen. Sprich, ihr könnt an jede Person ran und ihr dürft euch jetzt aus diesem Fundus eine Band, eure Wunschband zusammenstellen. Wie sehe die aus?
Also eine komplette Band jetzt zusammenstellen, schnell.
Wahnsinnig viele lustige Musiker. Ich glaube, dass Menschen, die wahnsinnig erfolgreich sind, am Mama auch ziemlich schwierig sind. Ich glaube, Freddie Mercury war ein wahnsinnig lustiger Typ, aber als Leadsänger war vielleicht auch schwierig als Mensch. Man weiß es nicht. Ich glaube, das hört sich jetzt auch ganz blöd an. Ich mache mit ganz vielen Musikern Musik, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Und das ist echt toll. Also es macht echt Spaß. Und es kommt nicht so wirklich der Wunsch auf, dass ich jetzt sage, da müssen jetzt noch irgendwelche Heroen dazukommen oder sowas.
Das ist, ich finde, das hört sich überhaupt nicht blöd an, das hört sich eigentlich sogar sehr schön an, wenn es denn tatsächlich so ist.
Also ich mache wirklich mit tollen Musikern Musik und habe zu keiner Sekunde den Wunsch, dass ich mir denke, dass da statt ein Corby jetzt irgendwie Meinert Ferguson stehen sollte oder so. Das ist wirklich nicht so. Also ich bin da relativ, vielleicht bin ich da auch anspruchslos. Also es ist, ich mache mit den tollsten Musikern der Welt Musik und deshalb bin ich auch so glücklich mit dem, was ich mache.
Mit anderen Worten, du gibst das Ticket zurück.
Ja, gib's Rüdiger oder wem anders.
Mir geht's ähnlich wie an Jörg. Ich habe zwei Projekte, also mit Brass Banda und mit so und so. Und ich bin da völlig ausgefüllt. Also nicht einmal im Ansatz wäre mir jetzt. Der Schlagzeuger von Stevie Wonder, mit dem hätte ich gerne mal gespielt, glaube ich. Den finde ich irgendwie. Der hat zumindest, oder vielleicht war er der Produzent, aber ich finde, der hat bei Stevie Wonder klingt das Schlagzeug ziemlich cool.
Ehrlich gesagt hat das Schlagzeug bei Stevie Wonder ziemlich häufig Stevie Wonder gespielt.
Wirklich?
Ja.
Ah, das habe ich gar nicht gewusst, schau. Ich kenne so ganz viele Geschichten oder mit aber Namen überhaupt nicht. Das war jetzt auch bloß so, einfach, dass ich was gesagt habe. Also mir geht's wie
ein Ich finde ehrlich gesagt, den Wunsch, einfach mit den Leuten weiter Musik zu machen, mit denen man schon Musik macht und möglicherweise auch mal eine Session mit Stevie Wonder zu machen, ziemlich gut eingesetztes VIP-Ticket. In diesem Sinne.
Dann machen wir es so.
In diesem Sinne wünsche ich euch, dass genau das auch wirklich bald wieder auf irgendwelchen Bühnen passiert. Ich wünsche euch alles Gute für dieses Jahr und
ja, danke.
Ja, danke.
Wir bedanken euch. Uns erstmal, dass du uns eingeladen hast, bei dem Podcast
teilzunehmen. Danke, dass ihr gekommen seid.
Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wirklich. Hat Spaß gemacht.
Es hat echt Spaß gemacht.
Ich hoffe, es hat auch Spaß zum Zuhören gemacht.
Das könntet ihr uns ja mal zurückschreiben. Ich sag euch gleich, wohin.
Und wenn nicht, dann schreibt es nichts.
Genau, nur gutes Schreiben. In diesem Sinne, Jörg und Corbinian, ich wünsche euch eine gute Zeit.
Macht's
gut.
Danke, ja.
Havideri, vielen Dank.
Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir hat diese Folge unheimlich Spaß gemacht. Wirklich zwei lustige und mega sympathische Jungs. Und so viel steht mal fest. Sobald das wieder möglich ist, bin ich auf einem Labras Banda Konzert. Und falls ihr das auch wollt, ich verlinke euch die Truppe natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr euch dann gerade sowieso ins Netz geklickt habt, dann hinterlasst doch direkt ein paar Likes und vor allem teilt den Podcast mit euren Freunden. Kritik, Anregungen und Fragen könnt ihr natürlich auch posten, per Direct Message schicken oder mir per E-Mail an podcast@gevamusic.com zukommen lassen. Danke an Vincent Bach für den Support und überhaupt auch mal an euch danke für die Unterstützung. Wenn das so weitergeht, haben wir noch lange etwas voneinander.
Die nächste Folge kommt bestimmt, wie immer am Freitag. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Euer Ben Flohr.